das Informationsradio.
In unserer Reihe Die Lust am Reisen hören Sie heute in der 5. Folge einen Beitrag über die deutsche Ostseeküste. Autorin ist Ulrike Schmidt.
Ostsee. Ein Nebenmeer der Nordsee, mit dieser durch Skagerrak, Kattegat, Kleinen Belt, Großen Belt und Sund verbunden. 390.000 Quadratkilometer groß, mittlere Tiefe 55 Meter, im Landsort tief 459 Meter. Einige Zahlen zur Ostsee, die alle eines gemeinsam haben, sie sagen nichts aus zur Faszination, die von diesem Nebenmeer ausgeht. Das allerdings tut der nun folgende Beitrag in unserer Reihe Die Lust am Reisen, heute die deutsche Ostseeküste. Ein Porträt von Land und Leuten von Ulrike Schmidt.
Mit ausgebreiteten Armen die Ostsee begrüßen, die Stirn himmelwärts richten, die Augen schließen, vom Wind empfangen werden, der Mund und Wangen streicheln.
Unzählige Zungen lecken an der Küste, die von Ost nach West unterschiedlichste Ausprägungen hat und sich ständig verändert. Steilküsten, die Jahr für Jahr ein Stück weiter abbrechen, Sandstrände, die an einigen Stellen zur Wanderung einladen, woanders gerade zum Sonnenbad genügen. Der Sturm nagt am Land, zerzaust es und bürstet es dann wieder platt. Hier gibt es Badeorte und Häfen, die gegensätzlicher nicht sein könnten. Und über allem der weite Himmel.
Die Landschaft hat was, weil die Himmel so unendlich hoch sind und weit und die lässt einen nicht los. Und ich mag auch den Wind, den Gegenwind. Und wenn er zum Sturm wächst, ist es sehr spannend, weil man eigentlich seine Kleinigkeit begreift.
Die ursprüngliche Landschaft auf der Halbinsel Fischland in Nordvorpommern fesselt die Menschen noch immer. Auch die Malerin Dagmar Putnis-Munk.
Das Licht. Wenn die Sonne hinter zerfurchten Wolken in das tiefblaue Meer versinkt und warme orangerote Strahlen aufs Land schickt. Die Luft, wenn der Wind stärker wird und jeden Halm, jeden Baum durchschüttelt. Kräfte, denen sich nichts und niemand entziehen kann.
Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts fühlen sich Künstler von dieser Landschaft angezogen, suchen Besinnung unter dem hohen Himmel. Eine Künstlerkolonie entstand in Ahrenshoop, einem Fischerdörfchen unterhalb des Dachs. Dagmar Putnis-Munk lebt hier seit Ende der 80er Jahre, in einer kleinen Dachgeschosswohnung. Zu DDR-Zeiten hatte sie ihre Wohnung in Stralsund gegen diese in Ahrenshoop eingetauscht. Die Wände in der Stube sind vollgehängt mit Bildern, gerahmten und ungerahmten. Grafiken, Studien und Ölgemälde, Landschaftsbilder, Porträts und Naturstudien stehen an die Wand gelehnt herum, selbst im Badezimmer. Vor dem Fenster, durch das man auf den Saaler Bodden blickt, der die Ostküste von Fischland umspült, stehen halb verblühte Blumen. Unter einem der vielen Bücherregale kramt sie eine Flasche Rotwein hervor. Sie erzählt, wie sie 1945 auf der gegenüberliegenden Seite von Fischland in Saal als Flüchtlingskind ankam und dass sie hier ihre Heimat wiedergefunden hat und was sich verändert hat in den letzten Jahren.
Das ist ein kleines Stückchen Land zwischen Bodden und Meer und ein sehr gefährdetes Stückchen Land, weil in jedem Jahr sieht man, meterweise bricht die Steilküste weg. Und traurig ist eigentlich auch, dass die Häuser, die jetzt ganz schnell und stolz und groß entstehen, eigentlich viel zu groß für diese bescheidene, schmale Landschaft sind. Früher waren die strohgedeckten Häuser tief geduckt vor dem Sturm. Jetzt sagt man spöttisch strohgedeckte Hochhäuser.
Die Malerin hat keine Angst, dass die Halbinsel ihren Charme verlieren könnte, sagt sie mit einem Blick auf ihre Bilder. Nur, dass Fehler gemacht werden beim Erschließen dieser ursprünglichen Landschaft.
Was mich ein bisschen bedrückt, ist hier, dass jetzt so viel schick gemacht wird. Und die machen das auch alle ganz schnell schick. Und viele, die jetzt aus dem Westen unserer Heimat hier sind, die bemerken das auch, weil die Fehler, die vielleicht drüben vor vielen Jahren gemacht wurden, hier jetzt auch ganz, ganz, ganz schnell passieren. Dass Altes stirbt und Neues, Austauschbares ganz schnell entsteht.
Seit der Wende 1989 sind neue Hotels und Gaststätten entstanden. Wo früher ein Bauernhof war, stehen jetzt Apartmenthäuser. Als die volkseigenen Betriebe privatisiert wurden und es in der Landwirtschaft nichts mehr zu arbeiten gab, kam die neue Geschäftsidee mit den Besuchern aus dem Westen. An jedem noch so kleinen Häuschen hängt jetzt ein Schild, Ferienwohnung oder Zimmer frei. In der kleinsten strohgedeckten Hütte wird Platz gemacht für die Urlauber. Fischer bieten Bootstouren an, Bauern Reitstunden. Kunsthandwerker werben an ihren Türen, Fischländer Keramik. Vor allem dort, wo es eine Strandpromenade gibt, wo Cafés sind, Pensionen und Campingplätze, läuft das Geschäft. Nach vielen Jahren geleisteter Erneuerungsarbeit. Zum Beispiel in Kühlungsborn, einige Kilometer westlich von Fischland, in der Mecklenburger Bucht. Dieser Ort war schon zu DDR-Zeiten ein beliebtes Reiseziel, das den Bürgern zugeteilt werden konnte. Der Töpfermeister Uwe Fischer ist gebürtiger Kühlungsborner, hatte sich 1985 selbstständig gemacht. Nach Ladenschluss kehrt er den Weg, der zu seinem Haus führt. Hier befindet sich auch sein Geschäft. Die Baustelle vor seinem Haus in der Strandstraße macht viel Schmutz, aber Uwe Fischer sieht das gelassen. Schließlich sind die Ergebnisse der Sanierungsarbeiten zu sehen und zu fühlen. Uwe Fischer erinnert sich an einen Besuch in einem Ostseebad im Westen, wo schon damals alles so aussah, wie es hier einmal aussehen soll.
Ja, es war natürlich für uns verblüffend. Es war das erste Mal, dass wir in einem großen Ostseebad im Westen waren. Da waren wir natürlich erstmal schockiert, wie es da aussah und wie es damals bei uns aussah. Ne? Gut, wir waren auch ein bisschen verblendet. Viele Dinge, wenn ich heute hinkomme, sehe ich auch, dass auch nicht alles Gold ist, was drin ist, dass es auch viele Dinge gibt, die nicht in Ordnung sind. Ne? Aber damals war das für uns unverständlich, alles diese Sauberkeit und alles, wie alles angelegt war, die vielen Geschäfte. Ne? Heute sehen wir das anders. Das hat sich bei uns ja auch alles so entwickelt. Ne? Bloß mit dem Unterschied, dass früher hatten wir Angst, wie wir das gesehen haben. Aber wenn ich jetzt heute dahin fahre, sage ich mir, es ist ein schöner Ort, aber unser ganzes Umfeld können sie nicht mithalten. Und das bestätigen auch die Gäste, die jahrelang nach Timmendorf gefahren sind. Die sagen alle, ihr habt den Vorteil, ihr habt eine hübschere und bessere Umgebung. Also das ist für uns natürlich, in die Zukunft lässt uns das hoffen. Ne?
In den 80er Jahren stand Timmendorfer Strand als Urlaubsort in der Lübecker Bucht ganz hoch im Kurs, wurde von Udo Jürgens in einem Atemzug mit Mallorca und Rimini besungen. Und zu Recht. Ein Reiseziel par excellence. Erstklassige Hotels, feine Restaurants, noble Geschäfte. In seinem Laden am Timmendorfer Platz verkauft Werner Köppen Zeitungen, Tabak und Souvenirs. Möwen aus Holz oder Keramikleuchttürme. Der Laden hatte einst seinem Vater gehört. Und er, sowie sein Bruder, der ebenfalls in den wärmeren Monaten täglich in der Ostsee baden geht, hatten schon als Kinder und Jugendliche im Geschäft geholfen. In den 50er, 60er Jahren, als immer mehr Gäste kamen und der Reiseboom mit Jazz und Cola einsetzte. Überhaupt erinnert man sich gern hier oben. Das Alte wird konserviert in Geschichten, Anekdoten. Neues wird zwar geduldet, wenn's sein muss. Wat mut, dat mut, bekommt man dann zu hören. Aber im Grunde ihrer Herzen sind die Menschen an der Küste stur. Sie halten fest an ihren Ideen, ihren Vorstellungen und an ihren Freunden. Haben sie sich einmal für jemanden entschieden, stehen sie zu ihm bedingungslos. Wie zu ihren Legenden, die man fast überall zu hören bekommt. Geschichten aus der alten Zeit, ob sie stimmen oder nicht. Legenden, die jedem Ort seine eigene Entstehungsgeschichte verpassen. So hat auch Timmendorfer Strand eine Timo soll den Ort einst gegründet haben.
Man weiß nicht genau, wer Timo ist. Man weiß nur, dass im 16. Jahrhundert der Name Timo ein sehr gebräuchlicher Vorname war. Und die Leute damals die Angewohnheit hatten zu fragen, wessen Stadt ist das, wessen Dorf ist das, wessen Land ist das. Und dann sagte man, das ist Timos Land, das ist Timos Dorf. Und so vermutet man, dass Timo, ein Timo, also derjenige war, dem das hier alles mal gehörte. Denn dass man aus Timo, also aus Timos Dorf, dann Timmendorfer Strand gemacht, also Timmendorf gemacht hat und später Timmendorfer Strand, das ist ziemlich einleuchtend. Ich weiß nur noch nicht genau, war er nun ein Fürst, war er ein Seeräuber oder war er ein Schnapsbrenner oder was weiß ich. Also auf jeden Fall eine Persönlichkeit, wenn auch vielleicht eine verbrecherische, aber das sind ja auch Persönlichkeiten. Auf jeden Fall muss es so einer gewesen sein, der dem Ort dann den Namen verpasst hat, über dem Motto Timmos Dorf. Ne?
Mit funkelnden Augen erzählt Werner Köppen von diesem Unbekannten. Und die Freude, die ihm das Erzählen bereitet, macht den Wahrheitsgehalt der Geschichte nebensächlich. Es ist ja auch nur eine Geschichte. Fest steht aber, dass Timmendorfer Strand mit dem benachbarten Hafenörtchen Niendorf eine Gemeinde bildet. Die zwei Dörfer sind äußerst unterschiedlich. Während Timmendorfer Strand das noble, mondäne herauskehrt, bewahrt sich Niendorf den Charme des familiären Hafendörfchens, ohne Schickimicki. Stattdessen gibt es frischen Fang, morgens um 8.
Nebel hängt über der Ostsee. Möwen kreischen durch die Luft. Bunt bemalte Kutter fahren in den Hafen ein. Am Horizont glitzern die ersten Sonnenstrahlen auf dem Wasser.
Seit 6 Uhr steht die Fischersfrau Christa Krüger in ihrer Bude und verkauft, was ihr Mann gefangen hat. Sie hat einen gepflegten Pagenkopf und ihre festen Gummihandschuhe wirken wie Fremdkörper an ihr.
Genau, die sind auf Achseln, ne, die Heringe.
Lebendige Dorsche, Heringe und Schollen zappeln in den weißen Plastikschütten. Rüdiger Krüger ist schon lange mit seinem Kutter unterwegs. 2 Stunden vor Sonnenaufgang muss er am Fangplatz sein. Dann ist die Zeit zum Fischen am günstigsten. Die Arbeit des Fischers ist einsam. Ein Mann, ein Meer, den weiten Himmel über sich. Anders die Arbeit der Fischersfrau am Hafen. Sie verkauft. Und Verkauf bedeutet Gespräch. Christa Krüger mag das.
Ich finde es ganz toll mit den Leuten, die man hier zum Teil schon kennt, einmal die Kollegen, aber auch die Kunden. Die Arbeit macht mir auch Freude, die Ware anzubieten, weil ich weiß, sie ist frisch. Ich stehe hinter meiner Ware und ich freue mich, wenn die Leute wiederkommen und sagen, Mensch, der hat aber gut geschmeckt. Und man hat hier irgendwie noch einen richtigen Kontakt zum Kunden und das ist schön.
Der Norddeutsche ist eben doch gesprächiger, als man ihm nachsagt. Der Klönsnack gehört dazu. Dafür ist immer Zeit, ein Beten klönen. Auch wenn sich die Wolken ausschütten und es feucht in die Klamotten kriecht. Aber am besten klönt es sich natürlich mit denen, die man gut kennt. Und hier gibt es eine treue Stammkundschaft. Viele kommen täglich. Auch Volker Moos, der mit seinem Schwager das Restaurant Friedrichsruh in Niendorf betreibt. Das Restaurant, das direkt an der Niendorfer Strandpromenade liegt, ist recht altmodisch eingerichtet. Holztische mit rosafarbenen oder weißen Tischdecken und kleinem Blumengesteck darauf. Die übliche Restaurantbeschallung. Aus der Küche kommen gebratene Kutterschollen, gedünsteter Dorsch, eingelegte Heringe, die ganze Ostseerezeptur rauf und runter, aufs Beste erprobt. Das Haus, zu dem auch ein Hotel gehört, ist ein Familienbetrieb. Der Vater, Klaus Moos, macht die Bettenverwaltung. Er ist ein kleiner Mann, der sicher gerne gut isst, und das kann er im eigenen Haus. Inzwischen kommen auch Timmendorfer in das Niendorfer Restaurant zum Essen. Das wäre früher undenkbar gewesen. Einst gab es einen regelrechten Konkurrenzkampf zwischen den Dörfern.
Die Niendorfer sind ja nun, das ist ja das alte Dorf, das ist ja inzwischen schon 800 Jahre alt, während Timmendorf ja eigentlich erst um die Jahrhundertwende entstanden ist. Und Timmendorf ist natürlich sehr schnell gewachsen nach dem Krieg. Und es ist vielleicht auch ein bisschen, mit Neid haben wir natürlich auch da ein bisschen hingeguckt. Wir sind das alte Fischerdorf, wollten das allerdings auch gerne bleiben. Nur der Fremdenverkehr hat natürlich das zweite Bein gemacht. Jeder Fischer hat Zimmer vermietet oder Strandkörbe vermietet. Und Timmendorf ist eben unheimlich schnell gewachsen. Was eigentlich sehr ernst eigentlich mal wurde, was jetzt aus meiner Sicht, war, als die Post dann anfing, Niendorf abzustempeln als Timmendorf 2. Das hat man natürlich überhaupt nicht verstanden in Niendorf. Also Niendorf, der Niendorfer ist so ein bisschen auch Heimat verbunden und er sagt, also das ist mein Niendorf und ich bin kein Timmendorfer. Das muss ich allerdings auch sagen, ich bin auch heute kein Timmendorfer. Also das hat übrigens eine sehr, sehr nette Episode gegeben, als mein Vater mir das Hotel 69 beschrieben hat, kam die erste Rechnung aus einem Niendorfer Elektrogeschäft, der hier gearbeitet hatte, und schrieb Herrn Klaus Muss, Timmendorf 2. Ich mach die auf, mein Vater sieht die, sagt, das ist nicht deine, du bist... Ich sag, nee, ich wusste genau, dass es meine war. Da sagt er, gib die mal her. Und dann ist er hingegangen in den Laden, hat die dem auf den Tisch geknallt und hat gesagt, das ist nicht die Rechnung meines Sohnes.
Den Stolz haben die Generationen konserviert. Aber ob Timmendorf oder Niendorf, letzten Endes ist es doch das Wasser, das die Menschen anzieht und dort hält.
Eindeutig ist es natürlich das Meer und dieses Wellenrauschen, die See, wenn sie brodelt oder auch mal still ist, eben das würde ich unheimlich vermissen. Also ich weiß nicht, ob ich irgendwo ins Binnenland könnte, weiß ich nicht, ob ich mich da wohlfühlen würde. Das wäre sehr schwer.
Das Meer lässt jene, die an der Waterkant aufgewachsen sind, nicht los.
Das Meer in seiner Bewegung, wenn es tost, oder sich nur vereinzelt klitzekleine Wellen am Strand überschlagen und Schaumkrönchen ans Land spülen.
Gerhard Hauptmann wurde von dem Örtchen Kloster auf Hiddensee in den Bann gezogen, wo das Meer pur zu erleben ist. Kaum etwas lenkt ab. Geschäftsleute wie Hoteliers und Gastronomen bezeichnen das als mangelnde Infrastruktur. Hiddensee ist eine kleine, schmale, der großen Schwester Rügen vorgelagerte Insel. Von Schaprode auf Rügen geht die Fähre ab.
Meine Damen und Herren, wir haben unter wenigen Augenblicken den kleinen westfälischen Hafen Schaprode verlassen und laufen jetzt in den gleichnamigen Botten ein.
Kaum hat die Fähre angelegt, spürt man, dass etwas hier anders ist. Der Geruch, die Geräusche, das Straßenbild. Man riecht die Bäume und das Wasser, hört die Tiere und Menschen, sieht Sandwege und Pferdekutschen. Kein Auto fährt hier. Personenkraftwagen sind verboten. Alles geht einen natürlichen Gang in einem gemäßigten Tempo. Die ganze Insel erscheint unwirklich. So ruhig. Der Norden der Insel ist hügelig, von Ginster und Sanddorn bewachsen, gelegentlich ein redgedecktes Haus. Im Dornbusch an der Nordspitze steht der Leuchtturm von Hiddensee. Von hier aus hat man einen weiten Blick auf das Meer. Wieder kommt das Gefühl von sorgloser Freiheit auf. Ein Gefühl, das auch Gerhard Hauptmann hier empfand. Er kam oft auf seine Ostseeperle, wie er die Insel nannte, besonders in schwierigen Lebenssituationen, etwa auf dem Höhepunkt seiner Ehekrise. Das war Ende des 19. Jahrhunderts.
Er kam hier nach Hiddensee immer mit der damals ganz jungen 19-jährigen Margarete Marschalk. Und in Berlin waren sie natürlich gesellschaftlichen Zwängen vieler Art ausgesetzt. Und hier dagegen konnten sie sich frei bewegen, sodass Hiddensee für ihn in diesen Jahren eben auch die Insel der Liebe, die Insel der Freiheit war. Und auch deshalb hat er sich hier immer sehr glücklich gefühlt. Und viele Texte aus dieser Zeit sprechen davon. Zum Beispiel schreibt er hier im August 1896, von Tag zu Tag werden wir frischer, heiterer, sorgloser. Wir verändern uns. Wir leben in den Tag, wir leben im Augenblick. Der größte Teil unseres Kummers, unserer Sorgen kann nicht an uns heran. Wiese und Meer, Meer und Wiese, Wind, Sturm und so weiter. Also die Landschaft hat ihn bezaubert, aber es hängt eben auch mit seiner persönlichen Situation zusammen damals.
Sonja Kühne leitet das Gerhard-Hauptmann-Museum in Kloster auf Hiddensee, das sich im Haus Seedorn befindet. 1930 hatte es Hauptmann erworben. Drinnen scheint es, als sei der Besitzer gerade erst gegangen. In seinem gelb gestrichenen Schlafzimmer liegt auf einer Truhe ein wie flüchtig hingeworfener Mantel, als hätte er ihn nur kurz abgelegt, um draußen in der Sonne am Meer oder im Garten spazieren zu gehen. Auf dieser Insel, auf der die Häuser so klein, das Meer aber so weit erscheint. Die große Schwester Rügen hat ein ganz anderes Gesicht. An der östlichen Küste der Insel liegt das Seebad Binz, ein Ort, in dem auch schon zu DDR-Zeiten Urlaub gemacht wurde. Allerdings nicht in den schönen Villen im Stil der Bäderarchitektur, die hier in Reihe am Strand stehen, sondern in den Plattenbausiedlungen. Die Villen wurden von Dauermietern für wenig Geld bewohnt. 1989 standen sie kurz vor dem Verfall. Als die neuen Käufer kamen, mussten die alten Bewohner gehen. Für ein paar wenige aber hat sich die Wende ausgezahlt, wie für den Rüganer Harald Schewe. Er hat nach der Wende richtig gepokert und besitzt inzwischen verschiedene Häuser am Platze, ist seit 1992 Besitzer der Villa Salve, eines klassizistischen Baus mit Elementen des Jugendstils, den man seinem Urzustand entsprechend wiederhergerichtet hat. Heute befindet sich in der Villa Salve ein Hotel mit 13 Zimmern, alle individuell eingerichtet. Die hohe Kunst des Durchsetzens beherrscht Harald Schewe. Eine Kunst, die gefragt ist, wenn man Erfolg haben will als Geschäftsmann im Bereich Tourismus, einer Branche, in der die Ressourcen beschränkt sind. Um den Erfolg zu haben, muss man sich was einfallen lassen, auch in Binz, trotz feiner Sandstrände. Harald Schewe hat sich zum Beispiel das Jazzfestival im Sommer ausgedacht. Im ganzen Ort, auf verschiedene Hotels und Restaurants verteilt, wird dann gejazzt, was Saxophon, Bass und Klavier hergeben. Binz ist ein Badeort mit einer großzügigen, von Kiefern gesäumten Promenade, von der aus man auf die berühmten Kreidefelsen blicken kann und mit einer ganz speziellen Ausstrahlung. Binz hat etwas Morbides. Alles wirkt wie aus einer anderen Zeit. Und diese Wirkung könnte mit Multifunktionshalle und Erlebnisfreizeitpark schnell zerstört werden. Aber sicherlich hängen die Binzer nicht weniger als die anderen Menschen, die an der Küste leben, am Alten, dem Gewohnten. Bei der Fahrt über die Allee kommt man an Backsteinkirchen vorbei, die wie vergessen mitten in der Landschaft stehen. Dazwischen halb zerfallene Häuser mit grauen Fassaden, ungestutzten Gärten, Ruinenromantik pur. Lange kommt gar nichts, aber plötzlich ein Gasthof, ein Schild vor der Tür mit der Aufschrift Eisbein mit Sauerkraut, 9,50 Mark. Im Hinterland hat sich nicht viel verändert, aber in den Strandbädern. So auch auf der Insel Usedom. Wie aufgereiht liegen hier die drei Kaiserbäder Bansin, Heringsdorf und Ahlbeck an der Küste. Die Bäder ähneln sich in ihrem Aussehen, in ihrer Art. Sie bieten Cafés, Hotels, alle haben eine lange Seebrücke, die weit ins Meer hineinragt. Urlaubsflair. Heringsdorf werden schon im April die Strandkörbe herausgeholt, um die Gäste in die Sonne zu locken. Die ersten Strahlen müssen ausgenutzt werden. Denn das Wetter ist hier ja bekanntlich wechselhaft. Mal 10 Grad im August, mal 28 Grad im Mai. Schneeregen im Hochsommer, Sonnenschein im Spätherbst. Hier ist alles möglich. Und der Wechsel kommt schnell, so schnell wie die Wolken vorüberziehen. Auch auf Usedom besticht die Übersichtlichkeit. In dieser Gegend, wo das Wetter so abwechslungsreich ist, scheint das Leben einfach harmonischer als anderswo zu sein. Vor allem im Hinterland, wie der Lieper Winkel im Süden der Insel. Weite Wiesen, ruhige Dörfer, kleine Häfen.
Am Holzsteg liegt ein Fischerboot. Netze ziehen sich durch das Wasser. Auf Holzpfählen haben sich Möwen niedergelassen. Hellgrüne Gräser am Ufer. Keine Bewegung, kein Laut.
Das Hinterland wirkt wie abgeschnitten von der Welt. Einst sorgten hier nur Felder und Meer für die Menschen. In Rankwitz werden noch heute selbstgefangene Forellen geräuchert.
Wir fahren also jeden Tag raus, holen uns die Forellen, die wir von der Menge her brauchen. Das kann ein Zentner sein, das kann zwei Zentner sein. Die Forellen werden dann geschlachtet. Nach dem Schlachten kommen sie in eine Salzlage. Dort verbleiben sie ungefähr so 6 bis 8 Stunden, je nach Salzkonzentration. Werden dann rausgeholt, auf Spieße gebracht. Dann lassen wir sie abtropfen, so meistens mehrere Stunden vor Lüftern oder bei Raumtemperatur. Und morgens kommen sie dann in den Ofen, in den Räucherofen. Wir räuchern also nach traditionellen Räucherverfahren, das heißt im Altonaer Ofen über offenem Feuer.
Reihenweise Forellen hängen vor großen Ventilatoren zum Trocknen. Daneben stehen die schwarzen Öfen, die aussehen wie Museumsstücke so alt. Im Moment scheint es undenkbar, dass hier im Lieper Winkel irgendwann mal Saison ist. Alles ist ruhig. Kleine gepflegte Vorgärten, kaum Schilder, Ferienwohnungen an den Häusern. Es wirkt, als sei man hier gerne unter sich.
Der Lieper Winkel ist ja eine vom Territorial betrachtet eine recht abgeschiedene Region. Und das waren alles mehr oder weniger Eingeborene. Nicht? Und das waren alles Klein- und Mittelbauern, Fischer und Handwerker. Nicht? Und heute ist noch das geflügelte Wort, wenn einer von außerhalb kommt, nun ist das nicht mehr so stabil, das sind Taugetreckten. Nicht? Dann sagt man zu ihm, das sind Taugetreckten. Und wenn er schon Teigenjahr hier wohnt, dann sagt man immer noch, du, das sind Taugetreckten. Das stammt also nicht aus der alten Familie-Sippe hier, lässt sich nicht in Kirchenbüchern über 100 Jahre und so weiter zurückverfolgen, seine Familiengeschichte. Und das sind alte Taugetreckten, ne?
Doch wenn es darum geht, den Taugetreckten, den Zugezogenen aus der Geschichte und Geschichten aus der Gegend zu erzählen, öffnen sich die Leute hier gern. Wie auch Hans Warnke. Er leitet den Heimathof in Rankwitz. Um seine Erzählung anschaulich zu machen, läuft er in sein Haus und zieht seine Liebertracht an, die Menschen hier früher getragen haben sollen. Nach alten Vorlagen wurde sie originalgetreu genäht. Im Heimathof, einer Holzscheune, sind alte Werkzeuge ausgestellt. Netze, ein Spinnrad, eine Schleifmaschine. Außerdem ist hier eine Küche nachgebildet, wie sie früher einmal ausgesehen haben soll, mit Blechgeschirr und großen aus Ästen geflochtenen Körben, in denen einst die Tüften, die Kartoffeln gelagert wurden. Wenn man sich im Ort die Häuser anschaut, ahnt man, dass die Küchen da drinnen heute nicht viel anders aussehen. So unterschiedlich die einzelnen Küstenabschnitte auch sein mögen, an der Ostsee scheint alles einen eigenen Gang zu gehen. Einen Gang, der die Menschen prägt. Er ist gleichmäßig, sicher, gemächlich. Das Einzige, was mal bedrohlich und dann wieder so beruhigend sein kann, ist die Brandung des Meeres. So beschützen die Menschen, was ihnen das Meer nicht wegnehmen kann. Sie erhalten, was sie haben. Vielleicht hilft ihre Art, Geliebtem die Treue zu halten, diese wunderbare Gegend in ihrer natürlichen Veränderung zu bewahren und zu verteidigen, wie einen guten Freund.
Sie hörten in unserer Sendung Die Lust am Reisen, einen Beitrag über die deutsche Ostseeküste von Ulrike Schmidt. Sprecher waren Matthias Ponier, Brigitte Göbel und Jochen Nix. Die Leitung der Aufnahme hatte Burkhard Schmidt. Die gesamte Reihe wird im August des Jahres im Hoffmann und Campe Verlag Hamburg erscheinen.